SWR 2 Wissen.
Wir stehen jetzt vor dem Haus in der Eierstraße in Auingen. Und dieses Haus, das ist auffallend. Also es ist offenbar alt, teilweise der Putz ein bisschen beschädigt. Es hat ein sehr steiles Dach und ja, es sieht einfach imposant aus. Jetzt frage ich erstmal den Martin Beck, der das Haus restauriert. Was ist das?
Das ist der Alpersbacher Seelhof in Auingen und das ist ein Fachwerkhaus aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Das ist ein Stockwerksbau und ist jetzt unten massiv, zweistöckig und hat ein dreistöckiges Dach. Sehr steil, wie Sie gesagt haben.
Und jetzt frage ich den Simon Beck, der auch das Haus restauriert. Wie alt ist das?
Das Gebäude ist dendrodatiert auf 1442, 43 und ist somit sehr alt. Die Dendrochronologie, das ist die Altersbestimmung anhand von Jahresringe.
Ein Fachwerkhaus erzählt. Der Seelhof in Auingen. Eine Sendung von Ralf Kröner.
An einem schönen Sonntag im Juni trifft sich der Autor mit Fachleuten im Örtchen Auingen. Es hat 1400 Einwohner und ist heute ein Stadtteil von Haigerloch im Zollernalbkreis. Auingen schreibt sich am Anfang mit OW. Im örtlichen Dialekt wird der Ort Aubingen gesprochen. In den letzten Jahrhunderten wurde er mal mit AU, mal mit OW geschrieben. Die Schreibweise mit OW hat sich schließlich durchgesetzt, was dazu geführt hat, dass sich auch die Einheimischen nicht einig sind, ob es Auingen oder Owingen heißt. In dieser Sendung wird der Ort Auingen genannt. Neben den Zimmerleuten Martin und Simon Beck ist das Ehepaar Scholkmann zur Hausbegehung gekommen. Barbara Scholkmann ist emeritierte Professorin für Archäologie des Mittelalters an der Universität Tübingen. Ihr Mann Klaus ist Denkmalpfleger im Ruhestand. Und schließlich ist Beata Hertlein vom Landesamt für Denkmalpflege dabei. Durch seinen grauen, hier und da etwas abgeplatzten Putz sieht das Gebäude von außen etwas abweisend aus. Es ist aber ungewöhnlich gut erhalten für ein so altes Fachwerkhaus. Seine Architektur erzählt vom Alltag im Mittelalter. In ihm wohnten verschiedene Menschen, die ein abenteuerliches Leben geführt haben. Zum Beispiel der Dorfvogt Michael Kammerer, der sich bei einem Aufstand gegen die Obrigkeit für seine Auinger einsetzte und deswegen im Gefängnis landete. Und seine Frau Barbara, die der Hexerei angeklagt wurde und trotz Folter standhaft blieb. Herr Scholkmann, Sie kennen sich sehr gut aus mit Fachwerkhäusern im Land. Wenn Sie jetzt hier vorbeifahren würden in der Eierstraße und würden das zum ersten Mal sehen, was würden Sie sagen?
Was besonders dem Denkmalpfleger in Ruhestand auffällt, ist der Krüppelwalm und oben das Rauchloch. Und da läutet sofort die Alarmglocke, was da los ist.
Das müssen Sie erklären, Krüppel, Walm und Rauchloch.
Also Sie sehen ja eben, das dritte Dachgeschoss hat nicht einen Giebel, sondern ist da so abgewalmt. Aber der Walm geht nicht oben bis zum First, sondern da bleibt oben so ein kleines Dreieck übrig. Und das ist also ein Indiz, wo man dann elektrisiert ist und sagt, den Dachstuhl muss angucken, da ist was Besonderes drin. Später macht man so ein Loch oben nicht mehr, da schließt man das Dach.
Frau Professor Scholkmann, das ist jetzt also ein Haus aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Würde man da noch sagen, das ist noch Mittelalter?
Das ist auf jeden Fall noch Mittelalter, das spätere Mittelalter. Und aus dieser Zeit sind vor allen Dingen im ländlichen Raum wirklich nicht viele Häuser erhalten mehr.
Ja, Frau Hertlein, wenn Sie jetzt durch ein Dorf kommen und sehen so ein Haus als Vertreterin des Denkmalamts?
Es sticht natürlich heraus durch seine Größe, durch seine Geschosshöhen, durch das steile Dach. Sieht einfach ringsrum, dass sich sehr viel verändert hat. Aber bei dem Haus sieht man, dass es wesentlich älter als der Rest hier ringsrum. Wenn man so ein Haus sieht, da schrillen wirklich alle Alarmglocken und da hat man so das Gefühl, in dieses Haus muss man unbedingt rein, das muss man sich angucken, weiß Gott, was da innen noch alles zu finden ist. Es verspricht einfach von außen schon unglaublich viel.
Vor rund 10 Jahren haben Privatleute das Haus in Auingen gekauft, um es zu restaurieren, gerade noch rechtzeitig. Das Haus hatte längere Zeit leer gestanden, das Dach war undicht geworden und die eindringende Feuchtigkeit hatte die Decke des Obergeschosses teilweise einstürzen lassen. Es hätte nicht mehr lange gedauert und das Gebäude wäre abgerissen worden. Heute ist das Dach saniert, wobei nur historische Ziegel verwendet wurden. Einige tragende Holzbalken mussten erneuert werden und es wurden viele Tonnen Gips aus dem Haus geschafft, mit dem die wunderschöne Holzkonstruktion in den letzten 150 Jahren zugeklebt worden war. Inzwischen ist das Gebäude auch ins Denkmalbuch eingetragen, denn im Prinzip befindet es sich wieder im Zustand seiner Erbauung im 15. Jahrhundert. 100 Jahre später, um 1580, versah hier ein gewisser Michael Kammerer das Amt des Dorfvogts. Die Dorfvögte, eine Art Verwaltungsbeamte, wurden zwar von der Herrschaft eingesetzt, in diesem Fall von den Grafen von Hohenzollern, aber sie waren oft Eingesessene, fest im Ort verwurzelt. In Streitigkeiten mit den Ortsherren schlugen sie sich deshalb häufig auf die Seite der Gemeinde. Das tut auch Michael Kammerer beim Auinger Aufstand von 1584.
Da seien euer Gnaden hohenzollerische Abgeordnete von Hechingen nachts nach 9 Uhren gen Auingen zu mir, Michael Kammerer, dieser Zeit unschuldiger Vogt, kommen, mich vom Bett aufgeweckt, anzeigend, sie hätten Befehl, ihn, Fritzen, fänglich gen Hechingen zu führen, und ich sollt ihnen den überantworten.
Im August 1584 kommt es zum Konflikt zwischen den Bauern von Auingen und dem Grafen Eitel Friedrich von Hohenzollern-Hechingen. Denn der Graf fordert von der Gemeinde Frondienste, obwohl der Ort das Privileg hat, solche Dienste nicht leisten zu müssen. Außerdem verbietet Eitel Friedrich den Auinger Bauern, ihre Waren im nahegelegenen Haigerloch zu verkaufen. Das Städtchen gehört zur Herrschaft seines Bruders und mit dem liegt er im Streit. Deshalb sollen die Auinger auf den weit entfernten Markt in Hechingen fahren. Aus demselben Grund verlangt er, dass die Auinger Bauern ihr Getreide nicht mehr in der Mühle im benachbarten Städten mahlen lassen, sondern zur Hechinger Mühle fahren. Das bringt das Fass zum Überlaufen. 61 Auinger fahren trotz des Verbots zur Städtener Mühle. Daraufhin verhängt der Graf eine hohe Geldstrafe und schickt 5 Bewaffnete zum Dorfvogt Michael Kammerer mit dem Befehl, den mutmaßlichen Redelsführer Konrad Fritz festzunehmen. Dem Grafen ist zu Ohren gekommen, dass sich Fritz beim kaiserlichen Hofgericht in Rottweil erkundigt hat, wie sich die Gemeinde gegen seine Forderungen wehren kann. Im Staatsarchiv im hohenzollerischen Sigmaringen werden die Verhörprotokolle mit den Aussagen der Auinger Aufständischen aufbewahrt. Darin ist auch protokolliert, was Michael Kammerer weiter ausgesagt hat.
Dem habe ich nun gehorsamet, mit ihnen für sein Haus gangen und ihn, Konrad Fritz, 4-mal geruft, heißen ein Wörtlein zu mir herabgehen, welches er auch gleich, nur im Hemd und angestreifte Hosen, ohne Schuh noch Hut, getan. Ich ihn auch gleich angegriffen und gesagt, er solle euer Gnaden gefangen sein, und damit den 5 überantwortet, die ihn auch angegriffen und stracks davonführen wollten. Indem aber gleich erfolgt, dass ein erschrockenes Weib und Kinder heftig geschrauen und geruft, dass also gleich durchgehend Geschrei im ganzen Flecken erschollen, der Weg dann die Bürger, so es gehört, zugelaufen, was es doch wäre.
Indem sich die Auinger sofort vor dem Haus von Konrad Fritz versammeln, verhindern sie, dass ihn die bewaffneten Diener des Grafen nach Hechingen mitnehmen, wo er verhört werden soll. Die Vertreter der Gemeinde erreichen, dass er im Wirtshaus bleiben darf, bis neue Beschlüsse der gräflichen Kanzlei eintreffen. Wer nur diese Aussage von Michael Kammerer liest, könnte denken, dass sich der Dorfvogt auf die Seite der Herrschaft gestellt hätte, indem er Konrad Fritz den 5 Bewaffneten überantworten wollte. Kammerer ergreift aber eindeutig Partei für seine Gemeinde und wird dafür einen hohen Preis zahlen müssen. Dazu später mehr. Zu Beginn der Begehung haben wir erfahren, dass das alte Auinger Haus ein Seelhof war. Der Begriff Seelhof hat nichts mit der Seele zu tun, sondern besagt, dass es sich um einen großen mittelalterlichen Gutshof handelte. Mehr über die Geschichte solcher Seelhöfe weiß Volker Trugenberger, der Leiter des Staatsarchivs in Sigmaringen. Dort werden die alten Unterlagen und Akten aufbewahrt, in denen das Haus in Auingen eine Rolle spielt.
Ein Seelhof ist das wirtschaftliche Zentrum für den Grundbesitz, für die Einkünfte, aber auch für die Rechte eines auswärtigen großen Grundherrn an einem Ort. In diesem Fall beim Auinger Seelhof ist das das Kloster Alpirsbach. Da gehörten natürlich Gebäude, Scheune, es gehört auch Wald dazu und Wiesen auch, andere Besitzungen. Es gab auch Leute, die auf dem Seelhof gearbeitet haben und die waren alle zugeordnet diesem Seelhof. Es gibt dann auch die Bestimmung, dass einmal im Jahr der Inhaber des Seelhofes die Pflicht hatte, Herberge zu gewähren für einen, der aus Alpirsbach kam, um in Auingen nach dem Rechten zu schauen. Er hat Streitigkeiten geschlichtet, die zwischen den Hörigen, die diesem Hof zugeordnet waren, entstanden sind. Er hat Güterverleihungen vorgenommen und er hat eben auch geschaut, sind die Abgaben alle entrichtet, dass wir in Alpirsbach etwas zu leben haben.
Wenn man diesen Hof anschaut, fällt einem ja auf, dass er wirklich sehr großzügig gebaut ist. Und das kann man auch sagen, also auch in der Innenausstattung, dass das schon was anderes ist als ein normales Bauernhaus.
Ja, es war natürlich auch so, wenn die Herrschaften aus Alpirsbach kamen, da kam wahrscheinlich auch nicht einer. Für Auingen ist es nicht überliefert, aber für einen Seelhof in Engstlad ist das aus dem Jahr 1652 überliefert, was diese Beherbergungspflicht alles beinhaltet hat. Ich darf kurz zitieren. Wenn der kam, durfte er einen guten Freund mitnehmen und einen, der ihm unterwegs begegnet, die sind also dann schon zu dritt gekommen, samt einer Dame und einem Hündlein. Das Mahl nahm er dann in der Herberge ein, kostenlos natürlich, wenn es ihm gefällt. Und dazu, zu diesem Mahl, sollte er laden den Pfarrer, den Dorfvogt und die alpersbachischen Lehensträger vor Ort. Und was natürlich wichtig ist, Futter für die Pferde und das Essen haben die Inhaber des Seelhofes zu bezahlen. Also es war dann schon ein großes Ereignis und er hat natürlich auch übernachtet.
Das Kloster Alpirsbach, das die Erbauung des Auinger Seelhofs um 1440 veranlasste, war reich. Aber auch die Bewohner waren keine armen Schlucker. Wir wissen durch die Akten des Prozesses gegen die Beteiligten des Aufstandes von 1584, dass auch der Dorfvogt Michael Kammerer Angehöriger der wohlhabenden Dorfelite war. Er bewirtschaftete den Seelhof damals in einer Art Erbpacht, natürlich nicht alleine, sondern mit vielen Arbeitskräften Gesinde. Allerdings hatten sich die Zeiten seit der Erbauung des Seelhofs vollkommen geändert. Inzwischen waren der Buchdruck erfunden und Amerika entdeckt worden. Die Reformation und verschiedene Aufstände hatten das Land durcheinander gewirbelt. Das Kloster Alpirsbach gehörte nun zum Herzogtum Württemberg. Im Jahr 1584 befanden sich der Seelhof und das Dorf Auingen also im Streit mit dem hohenzollerischen Grafen Eitelfriedrich. Wie ging es da nun weiter? Es gelingt den Bauern von Auingen, die 5 bewaffneten Diener des hohenzollerischen Grafen, die Konrad Fritz gefangen nehmen wollen, zurück nach Hechingen zu schicken. Sobald sie den Ort verlassen haben, versammelt sich die gesamte Gemeinde im Wirtshaus und beschließt dort:
Aus geschöpfter billiger Furcht, mehrer hoher Beschwerung und Gefahr an unseren Leibern und Gütern auszutreten.
Austreten bedeutet, sie haben das Dorf verlassen und die Herrschaft verlassen und haben sich dann überwiegend im Württembergischen in Tübingen und Umgebung aufgehalten. Das heißt, der Ortsherr saß da, hatte aber keine Untertanen mehr. Und das war ein massives Druckmittel, das haben die Auinger schon im 15. Jahrhundert auch schon mal durchexerziert. Und sie haben auch tatsächlich dann erreicht, sich an den Kaiser gewandt, dass eine kaiserliche Kommission kam und sich um diese Beschwerden gekümmert hat, was aber den Grafen von Zollern nicht davon abgehalten hat, eben auch mit Gewalt gegen die Rädelsführer vorzugehen.
Die Gewalt, von der der Sigmaringer Archivleiter Volker Trugenberger spricht, besteht darin, dass Graf Eitelfriedrich Michael Kammerer und Konrad Fritz festnehmen lässt, als sie zusammen mit den anderen Ausgetretenen im November 1584 nach Auingen zurückkehren. 3 Jahre bleiben die beiden auf der Burg Hohenzollern als Rätlinsführer inhaftiert. Am 6. Juli 1587 verurteilt sie das Stadtgericht Hechingen
als Uffrührer, Uffwickler und Rotierer. Sie werden auf 20 Meil Wegs aus der Grafschaft verwiesen und ihre Güter eingezogen.
Beide Seiten haben mit ihren Machtmitteln gearbeitet. Das heißt, die Arwinger sind weggegangen. Das ist der Widerstand des kleinen Mannes. Und der Graf von Zollern hat eben mit Gefängnis und körperlicher Gewalt gearbeitet. Und dann gibt es einen Kompromiss. Formal hat man dann dem Grafen von Zollern Recht gegeben. Es gab dann eine große Veranstaltung auf dem Marktplatz in Hechingen, wo dann die Rädelsführer dann Abbitte leisten mussten. Aber letztendlich steht dahinter ein Kompromiss.
Der Kompromiss sieht so aus. Eitel Friedrich von Hohenzollern-Hechingen verzichtet auf jede Fronleistung der Bauern von Auingen. Allerdings erkauft die Gemeinde diesen Erfolg teuer. Sie muss dafür eine Ablöse von über 4.000 Gulden bezahlen. Umgerechnet auf heute wären das etliche 100.000 Euro. Im Auinger Seelhof besichtigt die Expertenrunde jetzt das Herz des Hauses oder genauer gesagt den Magen.
Ja, jetzt sind wir da in der Küche. Auffallend ist natürlich die vorhandene Schwärze in dieser Küche, sogenannte Rauchküche. Und das Gebäude war ausgestattet mit einem sogenannten Rauchfang, auch bezeichnet als Funkenhut, wo man den Rauch und die Häuserabgase abkühlen konnte und dann ohne Temperatur und Funkenflug weiter durchs Dach abzogen.
In der Ecke ist hier so richtig schwarz-rußig noch. Das ist noch aus dieser Zeit.
Genau, sozusagen aus der Bauzeit erhalten. Wir haben auch noch Reste vom bauzeitlichen Rauchfang erhalten.
Das kommt mir jetzt ganz unheimlich vor. Ein Fachwerkhaus mit viel Holz, ein offenes Feuer und dann noch ein Abzug, der auch aus Holz und Lehm ist. Das muss doch wahnsinnig gefährlich gewesen sein.
Das war seit urdenklichen Zeiten das Übliche.
Und Entschuldigung, ja. Richtigen Kamin gab es ja auch nicht, ne? Sondern der Rauchfang hat den Rauch ins Dachgeschoss reingelassen.
Der Rauch geht ins Dachgeschoss und sucht dann seinen Weg an das Rauchloch. Der Rauch hat eine tolle Eigenschaft, wie man ja auch hier sieht. Beste Konservierung, hat die Mucken vertrieben, hat das Ungeziefer vertrieben, die Sparre oben im Dach war bestens konserviert, man hat gar nichts einlassen müssen gegen den Holzwurm, gar nichts, das war eine ganz wunderbare Sache, vorausgesetzt hat nicht brennt.
Ich glaube, Simon Beck, Sie haben sogar mal gesagt, dass so ein Kamin, dass der sogar teilweise sicherer war als ein gemauerter Kamin.
Mit den schlanken, engen Kamin und der Glanzruß hat sich da stärker abgelagert und sind noch teils vermehrt zu Brände gekommen, also durch Kaminbrände, die man noch nicht mehr unter Kontrolle bekommen hat, weil der Glanzruß dann letztendlich Feuer gefangen hat. Und das ist ja so eine derartige Masse, die dann also brandbeschleunigend in allen Teilen wirkt.
Aber die Luft hier, die muss doch teilweise ziemlich übel gewesen sein. Die Leute haben nicht geraucht, also Amerika war ja noch nicht entdeckt, aber wahrscheinlich haben sie doch bestimmt genauso viel Teer in den Lungen gehabt wie ein schlimmer Raucher.
Ich wollte eigentlich noch darauf hinweisen, dass wenn dann jemand den Ruß in der Lunge hatte, dann waren es die Küchenmägde, die hier sich aufhalten mussten und die hier gekocht haben. Denn die beiden Wohnstuben, in denen stand ein Kachelofen, und da wurde der Rauch ja wieder zurück in die Küche abgeführt und zog dann durch den großen Rauchabzug ab. Also sozusagen die besseren Bewohner, die kriegten von dem Rauch eigentlich gar nichts ab.
Im Jahr 1613 stirbt Michael Kammerer. Erst wenige Jahre vorher war ihm erlaubt worden, auf den Seelhof in Auingen zurückzukehren. Im Jahr 1616 taucht der Name seiner Witwe Barbara in Prozessakten auf, die im Staatsarchiv Sigmaringen liegen. Sie erscheint in den Akten mit ihrem Geburtsnamen als Barbara Beck, wobei die Nachnamen der Frauen damals mit der weiblichen Endung in versehen wurden. Gemeinsam mit einer anderen Frau aus Auingen wird sie der Hexerei bezichtigt. Wie damals üblich, versuchen die Richter durch Folter ein Geständnis aus den Angeklagten herauszupressen.
Barbara Beckin, Weiland Michael Kammerers Wittibin und Agnes Maurerin, B. Benedikt Bürklins Eheweib, beide aus Auingen, sind wegen verdächtiger Hexerei angezeigt und peinlich befragt worden, haben aber beide gar nichts bekannt, daraus zu befinden, dass sie mit der Hexerei behaft oder umgegangen seien.
Im Fall von Barbara Beck und ihrer Leidensgenossin Agnes Maurer bleibt die Prozedur allerdings ohne das gewünschte Resultat. Das ist erstaunlich, denn unter der Folter gestanden die meisten Menschen, was ihnen zur Last gelegt wurde, auch wenn es sich um die absurdesten Hirngespinste handelte. Und sie belasteten andere. Doch Barbara Beck und ihre Leidensgenossin bleiben standhaft.
Wer in einem Hexenprozess gewollt oder widersteht, der kann nicht verurteilt werden. Hängt damit zusammen, es gab in dem damaligen Prozessrecht nicht die Möglichkeit, jemanden anhand von Indizien zu verurteilen, sondern sie haben mehrere Zeugen gebraucht oder sie haben ein Geständnis gebraucht. Und man hat dann eben versucht, der Wahrheit über die Folter nachzuhelfen.
Die Hechinger Beamten sind angesichts der Widerstandskraft der beiden Frauen ratlos und lassen beim Grafen nachfragen, was sie tun sollen.
Ferner mit der Tortur in sie setzen oder was sich ein anderer Weg gegen ihnen verhalten.
Der Graf lässt ein Gutachten einholen, wahrscheinlich bei der juristischen Fakultät in Tübingen. Daraufhin werden die beiden Frauen
der Gefangenus entlassen und in ihre Häuser verbannt und müssen alle Ätzung, Hüterlohn und andere billigmäßigen, aufgeloffenen Unkosten selbst haben und tragen.
Die beiden sind noch einmal davongekommen, wobei die Obrigkeit keineswegs zugibt, dass sie sich geirrt hat. Im Gegenteil, die zu Unrecht Beschuldigten werden unter Hausarrest gestellt und müssen alle entstandenen Kosten selbst tragen. Die Expertengruppe besichtigt inzwischen die Stube, in der Barbara Kammerer, geborene Beckin, bis 1607 wohnte. Damals bekam das Haus einen Anbau, eine Altenteilwohnung, in der sie wahrscheinlich von da an gelebt hat.
Herr Beck, die Stube, die ist jetzt doch wesentlich niedriger als vorher die Räume.
Ja, die hat eine abgehängte Decke, also das würde man heute sagen. Das ist eine sogenannte Riemchendecke oder eine Wohlebalkendecke.
Die sieht schön aus, können Sie ein bisschen beschreiben, wie sie aussieht?
Ja, da kommt praktisch ein Balken, da kommt ein Brett eingenutet und da kommt wieder ein Balken, wieder ein Brett. Und so zieht sich das über die ganze Decke hin. Drauf liegt ein Lehmschlag als Isolierung, also Wärmedämmung. So ist auch der Boden gemacht. Der Boden ist auch höher wie im Gang. Der ist praktisch auch isoliert mit einem Lehmschlag.
Und wer hat hier gelebt?
Ich denke, das war der Aufenthaltsraum der Familie desjenigen, der den Hof bewirtschaftet hat.
Jetzt sind wir also im ersten Dachgeschoss und von dem gibt es drei Stück. Und auffallend ist da auch wieder die enorme Höhe, wo es aufweist. Was da gemacht wurde, ist hauptsächlich Lagerung von Feldfrüchten in Form von Garber und später dann von Korn.
Und da hat Frau Professor Scholkmann schon gerade etwas gesehen, was da liegt.
Ja, das sind Stofffetzen. Ich kann jetzt nicht genau sehen. Teile von einer Hose oder einem Ärmel oder sowas. Ich nehme an, die kommen aus den Zwischenböden.
Ja, die kommen aus den Zwischenböden, ja.
In diesen Zwischenböden, das heißt, die Decke vom unteren Raum und der Boden vom oberen Raum, da liegen ja dann die Bretter und dazwischen ist eine Füllung, quasi um die Dichtung zu haben. Und da findet man sehr häufig alle möglichen Gegenstände, die man da offenbar, möchte ich mal annehmen, entsorgt hat. Manches ist vielleicht auch per Zufall durch die Ritzen reingerutscht, wenn es kleine Gegenstände waren. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das erzählt ja eine Menge über die Leute, die hier gewohnt haben und über den Hausrat und alles, was sie so besessen haben. Das sind Scherben, also Teile von Tongefäßen. Hier zum Beispiel eine Schüssel. Das ist ein Spinnwirtel. Der gehört zu einer Spindel, wo man im Haus gesponnen hat. Ein kleines Ringle.
Das sind noch recht interessante Funde.
Das sind jetzt auch Reste von Glasbechern. Das Glasbecher war das gehobene Trinkgeschirr. Passt gut zum Haus des Klosterverwalters. Die normalen Bauern hatten Becher aus Holz. Und die sind jetzt verziert mit aufgesetzten Nuppen, die man nachträglich auf den geblasenen Becher draufgesetzt hat. Ganz typisch fürs 15. Jahrhundert. Das gehört in die Erbauungszeit.
Ja, und jetzt haben wir hier also nochmal eine Bohlenstube.
Ich könnte mir vorstellen, das war sozusagen das Büro des Verwalters. Also die Vermutung liegt nahe, denn er hatte ja dann im Zusammenhang seiner Verwaltertätigkeit auch alles Mögliche Schriftliche zu erledigen. Hier musste er die Bauern einbestellen und wegen ihrer Abgaben mit ihnen verhandeln und so weiter. Natürlich kann man es nicht wirklich beweisen. Es wäre jetzt sehr schön, wenn hier im Zwischenboden eine Wachstafel und ein Griffel oder sowas oder ein Stück Pergament gefunden worden wäre. Dann wüssten wir es relativ sicher. Aber so ist es eine, wenn auch naheliegende, aber doch immer eine Vermutung.
Man muss ja auch bedenken, dass das Dach auch zum Teil zum Lagern verwendet wurde. Also auch das, was hier abgegeben wurde, musste irgendwo gelagert werden. Nicht nur in Scheunen, sondern auch zum Teil hier in den Dachgeschossen. Insofern würde sich das wirklich anbieten, das hier als die Amtsstube anzusehen.
Kann man sich so vorstellen, dass da mancher kleiner Bauer dann gleich mit dem Sack hier hochgekommen ist und dann da gleich abgeliefert
hat. Schöne Vorstellung.
Würde auch dafür sprechen, dass es hier eine außerordentlich breite Zugangstreppe ist, gerade vom ersten Obergeschoss ins erste Dachgeschoss mit über 1,20 Meter.
Zufrieden, ja regelrecht beglückt, verlässt die Besuchergruppe das Haus über die breite Treppe. Glückliche Umstände haben bewirkt, dass das Haus in der Auinger Eyachstraße uns heute noch vermitteln kann, wie ein reiches Fachwerkhaus vor fast 600 Jahren ausgesehen hat. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Fachwerkbauten wie auf der Schwäbischen Alb und in Oberschwaben. Aber nur wenige befinden sich in einem solch originalgetreuen Zustand wie der Auinger Seelhof. Das ist nicht zuletzt den Restauratoren, den Brüdern Beck, zu verdanken, betont Beata Hertlein vom Landesdenkmalamt zum Schluss der Hausbegehung.
Das, was wir gesehen haben, ist einfach vorbildlich. Also besser geht's nicht mehr. Ich würde mir hier wünschen, dass die Eigentümer auch die Nachbarn sensibilisieren, dass sie auch am Tag des offenen Denkmals mitmachen, auch zeigen, was in so einem Haus an Geschichte und Geschichten steckt, was man alles finden kann, wenn man behutsam damit umgeht und was man auch letztendlich draus machen kann. Und ich glaube, dann gewinnt man mehr Leute, die sich dann für alte Objekte interessieren und auch bereit sind, sie zu erhalten.